Episode 146, Wolfsberger Erfolgslauf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber im Studio mal wieder Stefan Beckerbecker-Adelmann. Hallo SBBA.
Hallo Alex Stehisch. Gratuliere, dass du gleich beim ersten Take den heutigen Episodentitel richtig ausgesprochen hast, weil ich weiß, dass du ja gewisse Burg-Berg-Schwäche hast, oder?
Ja, eine leichte Legasthenie ist da nicht von der Hand zu weisen. Fairerweise muss ich dazu sagen, ich bin schon wesentlich länger im Studio als du. Also du weißt gar nicht, ob das wirklich der erste Take war oder ob ich nicht am Nachmittag schon viel geübt habe. Ja. Wie hast du dich vorbereitet auf die heutige Episode?
Wie ich mich vorbereitet habe?
Ja.
Wie immer, indem ich mich vertieft habe. Ja. Ich mir erst einmal versuche, mich in dich hineinzuversetzen.
Okay, das ist sicher nicht angenehm
für dich. Finde ich ziemlich lustig, weil ich mich kurz in dich hineinversetzt habe, dann gehe ich wieder raus und bin wieder froh, dass ich wieder draußen bin. und dann mache ich lese ich einen Wikipedia-Artikel und dann können wir es an. Ja. Nein, tatsächlich, wie bereite ich mir verfolge vor? Du fragst mich in der 146. Episode so persönliche Dinge.
Spielfrei der Gläser, ein Podcast, die Leute sollen ruhig wissen,
was wir tun. Wie bereite ich mich vor? Meistens ist es tatsächlich so, dass ich versuche, in den Minuten vor einer Aufnahme ein paar Mal durchzuatmen. Nicht, weil ich nervös bin, aber meistens, keine Ahnung. Wir nehmen immer montags am Abend auf.
Ja.
Der Tag ist immer so lang schon zu dem Zeitpunkt. Da muss ich immer versuchen, dass ich da einigermaßen wieder dir die Aufmerksamkeit schenke, die du verdienst.
Das ist
und deswegen muss ich dann immer hergehen und dann mal durchschnaufen.
Ja.
Weil ich denke mir, ich sehe dich ja nicht so oft und dann müssen wir wieder was Gescheites reden.
Willst
du jetzt noch was wissen?
Nein, das reicht. Ich glaube, für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen ist vielleicht noch interessant, um was heute überhaupt geht.
Ja. Und zwar reden wir heute über ein Thema, über das wir vielleicht vor eineinhalb Jahren noch geschmunzelt hätten. Oder?
Ja.
Und zwar reden wir über den Wolfsberger Erfolgslauf. Das ist keine Laufveranstaltung in Wolfsberg, sondern das ist tatsächlich die aktuelle Erfolgssträhne vom WRC. Und die haben sie das wirklich verdient. Also je länger ich diese Episode auch vorbereitet habe, desto bewusster ist mir geworden, es ist höchst an der Zeit. Dass wir dann gleichzeitig eine Episode aufnehmen, wo einer der Protagonisten Don Didi ist, Didi Kübauer, also ich gebe hier zwei Don Didis in Wolfsberg,
ja,
aber einer davon Didi Kübauer ist, das ist dann schon fast eine nette Episode in der Geschichte, dass wir jemand, den wir eigentlich immer recht seltsam gefunden haben, zu einem Protagonisten machen.
Naja, ich finde, das ist schon ein bisschen so ein Rotterfahren von Spielfreier, dass wir Dinge durchaus kurios und seltsam finden und sie trotzdem ins Rampenlicht stellen.
Hm.
Findest du nicht?
Ja, vielleicht.
Ja.
Aber auf jeden Fall, das geht's heute. Das heißt, bleibt's dabei. Wir werden keine Kärntner Schmähs machen, einfach aus dem einfachen Grund.
Red für dieser.
Wir werden keine Kärntner Schmähs machen, weil mir erstens mal keiner einfällt.
Ja.
Und weil ich es nicht gut kann. Ich würde es kennen, würde es mir
machen. Wenn du jetzt bei zweiten hättest du einen Stupade gesagt,
ja,
wenn du Kärntner Schmähs bringen wollen würdest.
Na,
lassen wir das.
Darum geht's heute.
Lassen wir das. Aus der breiten Fußballwelt schauen wir einmal, was so passiert ist und bringen euch mit, was wir so unbedingt erzählenswert finden. Und ich glaube, seit dem letzten Wochenende ist wirklich nur eine Sache passiert, die erzählenswert ist. Harry Kane hat mit den Bayern seinen ersten Titel geholt.
Ja, tatsächlich. Gratuliere. Lieber Harry, ich glaube, wie heißt der im zweiten Vornamen? Joseph, glaube ich.
Arsenal, glaube ich.
Ja. Herzlichen Glückwunsch, wirklich, dass er sich seinen ersten Titel gesichert hat. Hat er sich verdient.
Ja.
Ich meine, er müssen zu den Bayern gehen,
ja,
um so einen Titel zu holen. Es ist schon wieder ein bisschen skurril gewesen, dass er natürlich ausgerechnet in der Partie, wo sie es entscheiden hätten können, nicht dabei war.
Ja.
Sie dann die Partie auch nicht entscheiden, sondern dann gemütlich von irgendwo waren sie da. Irgendwas ausgewählt, in Kitzbühel irgendwo von so einer
Sanz
gesessen und haben sich das angeschaut, wie es dann quasi remote zum Meister geschossen
das
war.
Das muss man sich wirklich mal vor Augen führen. Jetzt ist er in dem entscheidenden Spiel, vermeintlich entscheidenden Spiel, wo er Meister werden kann, gesperrt. Dann kriegt er eine Ausnahmegenehmigung, dass er dort unten beim Spielfeld stehen darf, für den Fall des Falles, dass du zum Einlaufen wäre.
Mhm.
Weil das ist ja nicht so wie in Österreich, wo alle überall stehen dürfen, sondern in Deutschland darfst du als gesperrter Spieler eigentlich nicht umstehen. Ausnahmegenehmigung. Dann steht er dort in seinem Trainingsanzug, bereit dazu einzulaufen und den Pokal hochzunehmen. Dann sind es zuerst einmal 2-0 hinten, drehen die Partie, führen 3-2 und man denkt sich, okay, jetzt, wow, sensationelles Meisterschaftsfinale. Und dann kriegen sie in der, 92. Minute noch einen Ausgleich und es ist vertagt. Und die Meisterschaft holen es dann auch nicht am nächsten Spieltag, sondern
tags darauf,
wo die Konkurrenz von aus Leverkusen eingespielt.
Mhm.
Bitter eigentlich.
Aber jetzt hat er zumindest ich würde jetzt nicht sagen Fluch, aber dieses Last einmal abgelegt.
Ja.
Da kann er mal anschreiben. Schaut es auf seinem Transfermarkt persönlichen Profil gar nicht mehr so traurig aus. Jetzt hat er endlich mal neben den Torjägerkanonen mal einen echten Pokal auch.
So ist es. Und vielleicht einer von vielen, man weiß ja nicht, er wird schon ein paar Saisonen spielen. Ne?
Na, das auf jeden Fall.
Gut, Stefan, dann hätte ich gemeint, nachdem sonst wirklich nicht so viel passiert ist, die ganzen anderen Entscheidungen und wichtigen Sachen passieren erst in den nächsten Wochen. Bis dorthin bleiben wir auf der Spur und bleiben vor allem durstig. Das heißt, wir starten gleich mal eine mit unserer ersten Rubrik, dem Getränk der Episode.
Das Getränk der Episode.
Und zwar dürfen wir uns an dieser Stelle gleich bei zwei Menschen bedanken, nämlich zum einen bei Spielfreihörer Sascha, der uns netterweise den Jakob vermittelt hat. Der Jakob sitzt da behind the scenes und kümmert sich unter anderem um die Tontechnik.
Er kümmert sich um gar nichts, der schaut aber nur her.
Ja, das schaut für diese aus, aber tatsächlich überwacht er da Regler und Displays und achtet darauf, dass er alles seine Richtigkeit hat.
Hallo Jakob.
Und lernt nebenbei von der Lena, die ebenfalls da hinten sitzt, es dauert nicht mehr lang und hinter der Kamera sind weit mehr als vor der Kamera.
Ja, das stimmt, ja.
Nämlich aktuell, ja, aber sonst halt noch. Jedenfalls hat er uns den Jakob hervermittelt, der wiederum uns ein Getränk der Episode gesponsert hat. Ja,
Einstiegsgetränk?
Ja.
Sehr richtig,
so,
danke.
So wie sie das gehört. Vielen,
bravo,
vielen Dank. Ja.
Sehr gut.
Und zwar haben wir heute einen Green Tea.
Das mag ich.
Hakuma. Ja. Und du kannst jetzt aussuchen.
Mango.
Du kannst jetzt aussuchen, nein, das lasse ich dir nicht entscheiden, sondern du hast entscheiden, ob du, weil die, es gibt zwar Geschmacksrichtungen, aber es gibt auch Mindsets.
Ich mag ja Getränke mit Geschmack.
Ja, aber du musst dich halt für ein Mindset entscheiden. Mhm. Brauchst du den Mindset Passion oder brauchst du den Mindset Focus?
Mhm.
Focus?
Mhm.
Dann kriegst du tatsächlich Mango, ja?
Danke. Bitteschön. Ich hab's nicht vorher schon gelesen.
Ah, okay.
Ah,
So, okay. Shake well, ganz wichtig, ja? Instruktionen lesen. Dann, wenn du es aufgemacht hast, nicht mehr schütteln.
Tut.
Hm? Ja? Wichtig.
Was ist das jetzt, was ich da trinke?
Green Tea. Ich gehe davon aus, dass Green Tea für tatsächlich Grüntee steht und der halt dann noch mit einem zusätzlichen Geschmack, in deinem Fall Mango, in meinem Fall Pfirsich.
Wichtig ist schon mal, dass nicht draufsteht zuckerfrei, weil das wäre nämlich gar nichts.
Und vegan steht drauf. Ah, stimmt, wir schauen immer auf die Nährwerttabelle. Tatsächlich ist es frei von Fett und.
Das schmeckt gut. Gut.
Danke für mich. Prost, hast du jetzt schon übertrunken?
Ja, sicher. Prost, danke, Cheers. Das schmeckt sehr gut. So. Das schmeckt gut, das
mag ich. Ja, das ist super erfrischend.
Ja, wow. Bravo.
Passt perfekt. Vielen Dank, Jakob. So, und damit kommen wir schon zu unserer nächsten Rubrik. Und das sind die großen 10.
Wird die Sendung kosten? Die Großen? Die Großen? Die Großen? 10, yes, ja!
Yes, ja. Wir haben heute dabei die großen 10 Cup-Helden, also Spieler, die in irgendeiner Art und Weise im Cup-Spiel geglänzt haben.
Genau so ist es.
Erzähl uns mal kurz, was mit den großen 10 überhaupt auf sich hat.
Für alle spielfrei Aficionados da draußen, ihr kennt diese Ansage und ihr wisst, worum es geht. Es geht darum, dass wir zu einem Thema unserer Wahl 10 Antwortmöglichkeiten uns ausdenken. Der gute Stegisch hat 5, ich habe 5. Gemeinsam ergibt es die großen 10. Ich weiß nicht, was er hat, er weiß nicht, was ich habe. Das ergibt dann immer wieder lustige Zufälle, dass wir dann beide was Gleiches haben. Und heute geht es eben, wie du richtig gesagt hast, um die großen 10 Cup-Helden. Und für alle, die es vielleicht nicht wissen, die anderen wissen schon, das ist wie immer sehr subjektiv. Also eure Hass-E-Mails, die wir dann immer kriegen, so von wegen, ihr habt überhaupt keine Ahnung, was du überhaupt mit euren Listen. Es ist natürlich sehr subjektiv, weil wir sind ja Kinder der 90er, wenn es um die Fußballsozialisierung geht. Das heißt, für uns beginnt ja die Welt erst 19. Wann beginnt der Fußballwelt? 1994.
Ab 2006 war es ja eigentlich auch nichts mehr.
Das heißt, wir haben keinen Anspruch auf Richtigkeit, sondern nur auf unsere persönliche Meinung.
Genau.
Genau.
In dem Sinn aber tut dann wieder vollen Anspruch auf Richtigkeit. Stefan, es ist Episode 146. Das heißt, ich darf beginnen.
So, Alex, was ist dein Platz 5?
Platz 5 der großen 10 Cup-Helden kommt aus dem Jahr 1998 und hat mit der SV Ried den Cup-Titel gegen Sturm Graz geholt. Die Rede ist von einer Litanei an verschiedensten Fußballspielern, die man aussuchen kann. Mhm. Ich habe mich entschieden für den Gerald Straffner.
Euro Gerald Straffner
hat zwar im Finalspiel gegen Sturm, das sie 3-1 gewonnen haben, kein Tor geschossen, aber im Halbfinale das entscheidende Tor geschossen. Und das ist neben Herwig Draxler natürlich, der Drexel, der einzige.
Der Draxler ist der, die Händel macht
im Graz. Ja, ist auch ein schlechter. Jedenfalls neben dem der einzige, der mir aus der Mannschaft so richtig in Erinnerung geblieben ist. War natürlich auch eine bittere Niederlage seinerzeit. 98, da habe ich mich schon tatsächlich gut erinnern können. Die eine oder andere bittere Träne vergossen.
Euro, Gary, finde ich gut.
Ja, ja, ja. Und ich habe schon ganz vergessen gehabt, ehrlich gesagt. Mhm, ja.
Finde ich gut.
So, Platz 5 wird ja.
Mein Platz 5, ich muss noch kurz auf die Liste schauen, dass ich kein Blödsinn rede.
Nebenbei sage ich nochmal, dass das Getränk der Episode eines der erfrischendsten Getränke der letzten Zeit war.
Ja, ja. Wirklich gut. Jetzt muss dann anfangen zum Werbung zahlen. Mein Platz 5 ist kein Einzelspieler, sondern eine Mannschaft.
Ja, ja, das sagt man schon.
Und zwar der SV Horn. Die SV Horn.
Ja,
SV Horn. Und zwar. Und das ist ein durchaus ein amüsantes Kapitel der Cup-Geschichte, das ich überhaupt nicht mehr am Radar gehabt habe. Kannst du dir erinnern, was das Besondere am ÖFB Cup 2008 war?
2008? Nein, hat man nichts dazu.
Ich habe das überhaupt nicht mehr am Radar gehabt. Und zwar haben im Jahr 2008 in der Saison 7-8 sämtliche Profiklubs der Bundesliga und der ersten Liga nicht am Bewerb teilgenommen. Weil der ÖFB aufgrund der anstehenden Europameisterschaft das den Vereinen empfohlen hat, nicht mitzumachen. Das heißt, im Jahr 2007, 2008 ist der ÖFB Cup nur mit Amateurvereinen. Ich das überhaupt nicht mehr. Ich war da gerade 21, da habe ich gerade andere Dinge zum Tun gehabt. Aber ich habe das überhaupt nicht mehr im Radar gehabt. Das ist komplett absurd, je länger ich darüber nachgedacht habe. Ja. Erstens mal der ÖFB empfiehlt. Also stell dir mal die gleiche Situation heutzutage vor, dass in irgendeinem anderen Land, der sagt, puh, wir spielen im Juni eine Europameisterschaft. Also ihr solltet jetzt eigentlich alle, auch in der zweiten Liga nämlich, ihr solltet jetzt alle nicht teilnehmen am Bewerb.
Ja, mein Gott.
Um euch auszurosten.
Fairermaß.
Was?
Man hat nicht gewusst, wenn Crazy Hickersberger alles mitnimmt.
Na, aber das ist ja komplett absurd. Und auf jeden Fall, in der Saison 2007, 2008 haben nur Amateurvereine mitgespielt, was dann dazu geführt hat, dass im Viertelfinale SV Feldkirchen, FC Wels, ASK Volzberg, SKN St. Pölten, Blau-Weiß Feldkirch, Swarovski Wattens, damals noch Amateurverein, fantechnisch sind sie immer noch Amateurverein, Floridsdorfer AC und SV Horn dort unterwegs. Und der SV Horn hat dann den ÖFB Amateur Cup gewonnen.
Na bitte. Das habe ich wirklich
ich überhaupt nicht am ja, Radar gehabt. Ich habe es komplett absurd gefunden,
wie das gewesen ist. Weißt du eigentlich, wie es aktuell um die SV Horn steht?
Ja, Zweitligist.
Schon, aber Champions League Ambitionen sind weg. Das glaube ich, muss man sagen.
Nein, oder? Die Champions League Ambitionen sind aufgeschoben.
Ja, ach so, ja.
Okay. Wie gesagt, über den SV Horn lasse ich nichts ergehen. Ich war einmal dort vor Ort. Das war ein wunderbarer Abend, den ich da im Stadion vom SV Horn verbracht habe. Wo wir dann mit den einheimischen Jugendlichen am Nebenplatz dann noch Fußball gespielt haben.
Na gut.
Bis zwei in der Früh, während es gekränkt hat. Mehr möchte ich nicht sagen, der Rest ist einfach eine wunderbare Erinnerung.
Kommen wir zur nächsten wunderbaren Erinnerung aus dem mein Platz 4 aus dem Jahr 2013. Wir schauen in den FA Cup.
Was? Ja. FA Cup? Ich noch mehr nur in den ÖFB Cup.
Cup-Helden.
Nee.
Ja? Du, ich meine, jetzt erstens mal brauche ich sowieso nicht aufregen, weil du hast gerade, weiß ich nicht, ein ganzes Viertelfinale nominiert gehabt für einen
Platz. Nein, stimmt denn, ist verhoren.
Ja, ist auch mehr als ein Held zumindest und ich habe das schon so verstanden,
okay, dass es
über alle Cups drüber geht. Aber keine Sorge, es kommt noch wer aus dem ÖFB Cup dazu. Ich bin jedenfalls jetzt im FA Cup und wir schauen zu Ben Watson. Sagt er dir noch was?
Ben Watson klingt wie jeder Brite.
Ja, ein bisschen schon. Die Besonderheit bei dem ist, dass er wirklich so ein Cup-Moment geschaffen hat für die Ewigkeit. Nicht nur, dass er das einzige Tor geschossen hat, sondern es war auch noch für Wigan Athletic gegen Manchester City im Finale in der 93.
Minute. Die haben mal was gewonnen, gell?
Genau. Mhm. Und damit 1-0 gewonnen. Und das wirklich durch so ein entscheidendes Tor von einem absoluten No-Name eigentlich, den sich heutzutage mit der Ausnahme wahrscheinlich von Wigan Athletic-Fans kaum jemand erinnern kann.
Mhm. Tatsächlich. War das nicht, wo ein Pauschaner bei Wigan Athletic
gespielt hat? Das wäre jetzt eine Frage an dich gewesen, ob du dich noch erinnern kannst.
Ja, ein Pauschaner hat nämlich schon mal den Pokal gewonnen. Ja,
ein Pauschaner ist FA Cup-Sieger, genau. Und ganz viele andere Duelle hat er meiner Meinung nach verloren, aber gut.
Das ich habe halt viele Duelle mit sich selbst gehabt.
Ja, und verloren.
Ja. Na, weiß man nicht.
Mein Platz 5, Platz 4 war das. Was hast du auf Platz 4?
Mein Platz 4 ist, ich bleibe bei meiner absolut interessanten Auslegung der großen 10, und zwar, ich bleibe wieder dabei, einen Verein zu nominieren, und zwar aus der Saison 2001. Mhm. Wir schreiben den 27. Mai 2001. Und welcher Verein gewinnt den Cup? Weißt du das?
Austria Wien?
Nein, der FC Kärnten.
Oh Gott.
Der FC Kärnten gewinnt 2001 den ÖFB Cup in einem Finale gegen den damals amtierenden Meister FC Wacker Innsbruck, FC Tirol Innsbruck oder Kassen. Und erstmal das Line-Up per se, mit Line-Up meine ich also die Mannschaften, waren schon mal legendär, weil da haben sie unter anderem so Leute wie Roland Kohlmann, Bruno Friesenbichler, Edi Glieder, Radoslav Gillewitz.
Der Glieder-Edi,
die waren alle am Feld. Ein sehr junger Emanuel Pogatetz war auch schon am Feld. Trainer waren die gewissen Herren Walter Schoko-Schachner und Kurt Jara, also auch eigentlich die oberste Kategorie oder das oberste Fachel, wenn es um die österreichische Trainer-Historie geht.
Ja.
Und der Zweitligist FC Kärnten hat das Spiel damals gewonnen.
Ja, das per se
war ja schon mal eine große Errungenschaft, dass der Zweitligist das gewinnt. Aber wie mir das in Erinnerung gerufen habe, ist mir eigentlich wieder in Erinnerung gerufen worden, wie absurd eigentlich der ganze FC Kärnten war. Das ist ja ein Verein, der rein aus politischer Ambition von Jörg Haider quasi entstanden ist.
Ja.
Der ist ja 1999 ist der FC Kärnten neu formiert worden, mit dem Ziel quasi ein Flagship-Verein in Kärnten zu haben. Die Vereinsformen sind abgeleitet von
Silber oder so, oder?
Nein, Silber nicht, eher rot-gelb.
Ja, aber die haben ja doch diese silbernen Trikots gehabt, oder? Kann man noch erinnern.
Genau, aber grundsätzlich waren die Vereinsformen auch rot und gelb, weil abgeleitet von den Kärntner Landesformen. Und dann gibt es auch, wenn man sich die Siegerehrung anschaut und so weiter, sieht man, wie auf einmal der damals amtierende Landeshauptmann Jörg Haider mittendrin steht und mitfeiert. Also eigentlich komplett absurd gewesen, das ganze, die ganze Verein hat ja dann tatsächlich, also eigentlich verdient sich der FC Kärnten ja eine eigene Episode, aber dann hat sie die ganze Geschichte gegeben mit FC Kärnten neu, dann hat sie Klagen gegeben, alt gegen neu, und dann auf einmal war dann Austria Klagenfurt da als Nachfolgerverein von einem Verein, der gerade mit 10 Jahren existiert hat. Absurd. Auf jeden Fall sehr FC Kärnten, eine absolut, ich habe es ja ein bisschen interpretiert als Cup-Legende.
Ja.
Und nicht nur Cup-Held, sondern Cup-Legende.
Also für das, dass du bei mir gerade aufgeregt hast, hast du schon selber sehr viel umgedichtet von dem Ganzen. Nichtsdestotrotz war es natürlich eine spannende Fußball-Anekdote.
Ich sag das, was ich zu meiner Frau immer sage, ich kann mit Kritiken umgehen. Ja. Also bitte.
Das ist ein sehr guter Mindset.
Spar dir deine Kritik für dich selbst.
Super Mindset.
Wenn du glaubst, dass es besser warst.
So, ich weiß es besser, Platz 3 bei mir. Und zwar, wir blicken wieder zu einem österreichischen Kultspieler, der auch noch aktiv ist. Die Rede ist natürlich von Marko Nautovic, der ein tragischer Held des 2016er League Cups war. Kannst du dich erinnern ein bisschen? Hast du wo er gespielt hat vielleicht noch?
War es damals West Ham oder Stoke?
Stoke.
Ja.
League Cup Halbfinale gegen Liverpool. Halbfinale im League Cup, damals ja noch mit Hin- und Rückspiel, ja, weil der moderne Fußballkalender hat ja noch nicht genug Spiele gehabt. Und die Hinspielpartie haben sie 1-0 verloren. Die Rückspielpartie hat der Nautovic den Treffer erzielt, damit es in die Verlängerung gegangen ist. Ja. Und dann haben sie im Elfmeterschießen leider gegen Liverpool verloren. Nichtsdestotrotz bleibt da das wunderbare Bild von Cup-Partien in Stoke in meinem Kopf. Und das ist genau das, was wir immer geredet haben.
Ja, ich glaube, die fretten ja, glaube ich, in der Championship herum, oder? Also oder sind die schon weiter runter? Nein, ich glaube, Championship.
Championship, glaube ich, ja.
Die Houston Knights in Stoke, das defäden leider ein bisschen.
So ist es.
Muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich finde, a rainy Tuesday night in Nottingham ist nicht für weniger Atmosphäre.
Ja, ich glaube, Stoke kann man dadurch sehr viel britische Ortschaften austauschen,
muss
man
schon fair sagen. Was wichtig ist, es muss richtig schön durchziehen durchs Stadion. Wir waren ja einmal bei Millwall zu Gast und da gibt es ja
Cold Blown Lane,
die eine Tribüne hinterm was war das? Na, Heimtor? Na, Auswärtstor. Wo die Auswärtsfenster stehen. Und da zieht es richtig, richtig kalt durch, kann ich mich noch erinnern. Da weiß auch unser Kollege Robert Schwarz ein Lied davon zu
singen.
Von der Gastfreundschaft in Millwall.
Der war ja als Investigativjournalist
unterwegs.
Ja.
Und hat da sehr investigiert.
Ja. Wenn ihr da irgendwelche Hinweise haben wollt von der Spielfrei-Redaktion, meldet euch jederzeit gern bei redaktion@spielfrei.de. Da können wir ein bisschen Licht in diese Sache werfen. Stefan, wie schaut es bei dir aus?
Mein Platz 3, und du weißt, ich sage wie immer menschliche Größe. Ich bin ja ein großer Mensch.
Du bist ja schon ein freier Mensch, aber lass mir das jetzt mal verstehen. Ja.
Und zwar, natürlich, wenn ich an Cup-Helden denke, fallen mir nur Sturmspieler ein.
Mhm.
Weil natürlich, es gibt nur Sturmspieler, die Cup-Helden sind.
Ja.
Aber ich bin ja Profi in dem, was ich da gerade tue mit dir zusammen.
Semi-Profi.
Semi-Profi.
Ja. Oder was? Aber warte mal, kriegst du was zahlt, oder?
Na, auf jeden Fall.
Wo ist mein Geld?
Auf jeden Fall habe ich die Größe, dann trotzdem zu sagen, dass auch der SK Rapid eine Legende oder ein Held ist. Mhm. Und zwar ist der SK Rapid für mich ein Held gewesen. Für das, dass er damals 1996 ins Cup, der Cup-Sieger-Finale, Pokal der Pokalsieger, wie auch immer man ihn genannt hat. Ich glaube, in Österreich hat man Cup der Cup-Sieger gesagt, sonst überall Pokal der Pokalsieger. Und es war eine absolut großartige Leistung, die mich dazu bringt, dass ich den SK Rapid wirklich auf den Platz 3 reihe. Mhm. Weil das war was ganz was Tolles, was erst dann im Finale gegen PSG geendet hat mit dieser 1:0-Niederlage. Und ich meine, die Schadenfreude war dann doch dieses Jahr sehr groß, wie dann Rapid ausgeschieden ist gegen Djurgården. Gleichzeitig, der kleine Teil in mir hat sich gedacht, eigentlich hätten sie es schon verdient oder wäre es schon cool gewesen, wenn sie weiterkommen wären. Aber dann hat der überwiegende Teil von mir gesagt, dann kann man nichts machen, darf man halt ja. Nicht einen Spül umhauen nach 3 Minuten.
Ja, da werden wir jetzt wieder viel Kritik kriegen von unseren Rapid-Hörenden.
Ja, aber wir halten uns ja gegenseitig die Treue. Sie halten uns die Treue, wir halten ihnen die Treue.
Und irgendwann,
ein bisschen häkeln muss ja sein.
Ja, und irgendwann trauen wir uns einmal über Rapid-Folge drüber.
Nein, das ist mir zu groß.
Glaubst du?
Not einmal traue ich mich nicht drüber.
Vielleicht noch Maradona die nächste Doppelfolge von Spielfrei. Wer weiß?
Die SCR?
Ja, wer weiß?
Ja.
We will see. Schauen wir lieber weiter in den großen 10. Auf Platz 2 bei mir ist Freddy Ljungberg. Mhm. FA Cup Finale 2002, natürlich mit Arsenal. Entscheidungstor, Man of the Match Performance, Doublesieger. Mhm. Was kann man eigentlich alles erreichen in einem Jahr? Also,
das stimmt, ja.
Wir leben in einer Zeit, wo die letzten 10, 15 Fußballjahre waren eigentlich davon geprägt, dass es in vielen Ligen so absolute Ausnahmemannschaften gegeben hat, die in einer Saison 3, 4, manchmal 5 Titel oder wie viele sie halt da gewinnen haben können, gewinnen konnten. In den 90er Jahren, in den frühen 2000er Jahren war das undenkbar. Da war ein Double. Wenn der Fußballverein ein Double-Kult hat, das war so eine Sensation, mhm. sowas herausragendes, Besonderes, dass ich über das eigentlich mal mit dir reden wollte. Wie arg ja, das ist, dass der Fußball sich wirklich so entwickelt hat, dass wenn du gerade eine der besten Mannschaften hast, wirklich einfach alles gewinnen kannst.
Nein, wir haben ja schon oft darüber geredet, dass halt das Geld halt alles durchdringt und das Geld durchdringt schon recht lang den Fußball und die Aussage, Geld schießt keine Tore, ist halt vielfach widerlegt worden. Ja. Und das ist, wenn du halt viel Geld irgendwo hineinsteckst und vielleicht damit nicht ganz dumm umgehst, sondern einfach vielleicht sogar Leuten, die sie auskennen, viel Geld gibst, dann kommt halt oft einmal eine Fußballlandschaft raus, so wie wir sie halt kennen mittlerweile. Eine sehr, sehr konzentrierte, wo du sagst, okay, das ist das, was ich schon immer wieder bekritel, dieses du kannst oft nicht mehr Saison von Saison unterscheiden, weil ja immer die gleichen quasi ja, Verlosungen sind, wenn es halt Richtung Champions League geht. Also ich bin ja alter Europa League-Fan und die ich jedes Jahr führt sie zu tollen Überraschungen und zu tollen Begegnungen und da kann man viel besser unterscheiden, welches Jahr war. Frag mich jetzt aber nicht, wer von euch im Finale war. Keine Ahnung.
Sehr gut, gleich wieder selber widerlegt.
Ah, warte mal. Na, weiß ich nicht.
Ja. Ja, jedenfalls Freddy Ljungberg 2002, das war schon, das war nicht die Invincible-Saison, aber natürlich schon Bergkamp im Sturm, Thierry Henry fand drinnen, Wildtor hat schon gespielt, also richtig gute Arsenal-Mannschaft. Sehr spannend, Chelsea chancenlos, muss man auch ganz klar sagen. Und nette Cup-Erinnerung für den jungen Arsenal-Fan Alexander Stengisch. Mhm. So, Platz 2 bei dir, Stefan.
Mhm. Bevor wir zu Platz 2 kommen, also wenn der Jakob jetzt jedes Mal sowas Gutes mitbringt, können wir ja das Jakob-Getränk der Episode machen.
Ja. Das hat der Jakob jedes Mal Getränk. Haben unseren wertvollen Sponsorplatz schon vergeben.
Ja.
Ja, Platz 2, bitte, Stefan.
Mein Platz 2 und jetzt, also lang genug versucht, objektiv zu bleiben. Jetzt reden wir mal Tacheles.
Ja, jetzt geht es um Buch, oder?
Nein, jetzt geht es natürlich um den SK Sturm. Platz 2 der großen Cup-Helden, Arnold Vettel.
Ah, ja.
Arnold Vettel seines Zeichens, derjenige, der unter all den Glamour-Posterboys, der vielleicht am wenigsten Glamour-Posterboy geworden, damals in den 1990er Jahren, aber den SK damals Stabilfenstersturm Graz, glaube ich, wie es geheißen hat,
ja,
1995, 96 zum ersten Cup-Triumph geschossen hat. Und warum weiß ich das noch ganz genau? Weil ich damals Videokassetten gehabt habe. Das war diese Zeit, wo die Bundesliga ganz offiziell eine Videokassetten ausgebracht hat mit, wann ist YouTube aufgekommen? 2004? 5?
Ja, so um den Telefon.
Auf jeden Fall 10 Jahre, bevor es YouTube gegeben hat, hat mich nicht einfach Videos anschauen können. Wo hast du mir eine Videokassette holen? Ja. Und ich habe eine Videokassette gehabt, die hat geheißen irgendwie Bundesliga 1995, 96 und da war der Cup dabei. Und ich habe diese eine Videokassette so gesüchtelt, das war schon fast kriminell, wie ich diese Videokassette gesüchtelt habe. Und da war natürlich der ganze dramaturgische Bogen halt auch dahingehend aufgebaut, dass am Schluss der SK Stabilfenstersturm Graz den ÖFB Cup gewinnt. Vor damals, und das ist ein bisschen, das ist auch mehr überrascht, wie ich das nachgelesen habe, vor damals 8.800 Leuten im Ernst-Happel-Stadion im Spiel gegen die Admira. Gut, Admira bringt nicht so viel mit, aber stell dir jetzt einmal vor, Sturm wird ein Cup-Finale spielen in Wien. Da wären 45.000 Schwarze, wenn es wurscht wäre, wie viel kommen können.
Ja.
Und das hat mir wieder mal gezeigt, wie sich der Verein auch entwickelt hat in den letzten Jahren. Insbesondere seit, ja, sagen wir mal, 6, 7, 8 Jahren.
Ja.
Auf jeden Fall, Entschuldigung, also wurde ich wegkurscht, habe ich ins Mikrofon reingekurscht. Entschuldigung, das müsst ihr gleich ausschneiden. Auf jeden Fall Arnold Vettel. Ganz, ganz, ganz groß, muss ich sagen.
Ja, finde ich gut. Und das ist ein bisschen so unterrepräsentierter Fußballer, finde ich.
Weiß ich nicht.
Ich glaube, außerhalb von Sturm ist der nicht so im Radar.
Der ist ja dann zu Porto gewechselt, oder?
Ja, war auf jeden Fall
was. Auf jeden Fall einen großen Transfer gemacht, glaube ich. Kann ich mich erinnern.
Ja, ich würde sagen, wir kommen zu meinem Platz 1 und wir bleiben beim selben Verein. Wir schauen nur ein paar Jahre weiter ins Jahr 2017, 2018.
Mhm. Aha.
Man kann ja als Sturmfan aus den Vollen schöpfen, meiner Meinung nach. Ja. Wenn es um Cup-Helden geht, muss man wirklich ganz klar sagen, wir haben in den letzten Jahren haben wir einiges erreicht als Fans, als Mannschaft. Und mir ist aber besonders dieses Spiel 2018 in Erinnerung geblieben. Erstens einmal, weil dort war ich das Klagenfurt-Pendeln noch nicht so überdrüssig, wie ich es mittlerweile wirklich bin, ja. Und ich weiß noch echt, ich kann mich noch an fast alles erinnern, wie das dort so war, wie es so schwierig war, dass wir ins Stadion reingekommen sind und uns gedacht haben, wir kommen spät. Die Stimmung war so, naja, es ist schon Salzburg und zum damaligen Zeitpunkt 2018 war Salzburg der absolut übermächtige Gegner, gegen den man eigentlich de facto nicht gewinnen kann. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt davor vor dem Cup überhaupt einmal gewonnen haben gegen den FC Salzburg. Ich glaube es fast nicht. Ich glaube, das Beste war X. Und dann ist die Partie so super angespannt. Es die ersten 90 Minuten passiert gar nichts. Im Sinne von Tore ist natürlich sonst schon die eine oder andere Aufregung gegeben. Man hat das Gefühl gehabt, je länger dass es läuft, desto schwieriger wird es auch ein bisschen für Sturm, weil der übermächtige Gegner aus Salzburg natürlich die bessere Bank hat, vermeintlich. Und dann gab es aber einen mittlerweile wirklich legendären Moment, wo mit der aktuelle Kapitän von Sturm, Stefan Hirländer, in der, ich glaube, 112
war es. Warum ich das wohl weiß?
Ja, 12 Minuten, auf einmal dieses Tor eingeschossen hat und diesen Bann gebrochen hat. Und nicht nur ist Salzburg bezwungen worden, die Dominanz des Salzburgers vor allem auch bezwungen worden. Und das war einfach so ein mitreißendes Erlebnis, wie es ganz, ganz selten im Fußball bis jetzt erlebt haben.
Also ich kann mich anschließen, bei mir ist auch Stefan Hirländer auf Platz 1, der großen Cup-Helden.
Mittlerweile über 300 Spiele für Sturm
absolut. Und ich habe mir jetzt wirklich überlegt, warum ist der Hirländer und warum ist es nicht, keine Ahnung, Manfred Zakaria, der vor 2 Jahren die Rapidler mit 2-0 nicht vom Platz gefegt, aber das die Partie entschieden hat.
Ja.
Und für mich sind es 2 Sachen. Das erste ist, ich glaube, in der Retrospektive ist dieser 9. Mai 2018 für ganz viele Dinge sehr, sehr wichtig. Das erste ist, dass du wirklich als Sturm das Gefühl gehabt hast, diese Salzburger sind irgendwie zu schlagen. Also ich glaube, das war, also die Meisterschaft 23/24 beginnt am 9. Mai 2018. Ich meine, im Nachhinein kannst du immer gescheit rennen, das ist schon klar. Aber ich hätte mich damals am 9. Mai nicht hingestellt und gesagt, okay, in 6 Jahren werden wir Meister. Das nicht. Aber ich glaube, in der Retrospektive hat man da angefangen, daran zu glauben, dass man über Intensität, über Wucht diesen Gegner schlagen kann. Mhm. Und das ist ja dann mehrmals auch noch gelungen. Also das ist das eine. Und das zweite war es, glaube ich, nicht nur ein Sturmerlebnis, sondern, also ich glaube jetzt nicht, dass sie andere Vereine für den SK Sturm gefreut haben, aber zumindest sie freudig wahrgenommen haben, diese Salzburger sind zu schlagen, weil zu dem Zeitpunkt waren sie ja 5 Jahre hintereinander schon Meister. Mhm. Es sollten noch weitere 5 Titel folgen in der Bundesliga, bis dann im Sturm, wie gesagt, diese Dominanz unterbrochen hat. Aber ich glaube, es war ein sehr, sehr identitätsstiftendes Spiel für die Kurve, weil was die Sturm-Community, die Sturm-Crowd da abgefeuert hat, im Wörthersee-Stadion war unfassbar. Zu dem Zeitpunkt habe ich nichts Vergleichbares gekannt, ich persönlich.
Mhm.
Du hast wirklich, also ich kann mich noch erinnern, wie das Spiel dann vorbei war. Und ich glaube, wir waren alle in weiß gekleidet. Mir kommt vor, die ganze Kurven war, glaube ich, weiß gekleidet.
Weißen T-Shirts zum Kaufen
gehen. Genau. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, dass sind wir mit dem Bus mitgefahren und mit dem Bus nach Hause gefahren und es im Bus überraschend ruhig war, weil die Leute wirklich erschöpft waren von diesem Spiel. Mhm. Weil es war ja wieder nur so alkoholfreies Gsieferlwerk, glaube ich, drinnen.
Gott sei Dank,
du hast da nicht nachladen können. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, dass wirklich die Mannschaft hat noch 90 Minuten durchschnaufen müssen und alle auf der Tribüne halt, boah, so jetzt hauen wir nochmal alles aus in 30 Minuten. Und ich glaube wirklich, also ich kann mich erinnern, ich war richtig, richtig müde nach diese 120 Minuten plus,
ja, was wir da gehabt haben. War Wahnsinn. Und wie du sagst, das war vor allem identitätsstiftend und ich glaube, das ist jetzt eine super Überleitung auf unser Schwerpunktthema, würde ich sagen, oder?
Genau.
Spielfrei,
der Fußball-Podcast. Wie das jetzt mit der Identitätsstiftung ausschaut, das müssen wir jetzt erklären, weil mich jetzt noch vorher gesagt, ja sicher weiß ich, was du meinst, du weißt nicht, was du meinst.
Es gibt so Momente, die prägen halt ganz besonders, die sind so der
Ausgangspunkt. Jetzt weiß ich, was du hin willst.
Ja, siehst du, das sind so der Ausgangspunkt dafür, was nicht alles möglich ist. Und das Narrativ, was glaube ich den allermeisten im Fußball am besten gefällt, ist, dass egal, wie du vorher schon angesprochen hast, wie gut gearbeitet mit Geld wird und wie letztlich dann doch Geld autorisch ist, es immer wieder diese Ausnahmen gibt, wo der Kleine den Großen schlagen kann. Das ist das, was Fußball ausmacht, weswegen Fußball in unserer Welt zumindest so ein bisschen unsterblich ist, weil selbst wenn irgendwann mal so ein Brainfuck namens Super League oder so kommen sollte, dann sucht man sich halt vielleicht einfach eine andere Liga, ein anderes Gebiet, wo dann wieder genau das möglich ist, was den Liga-Größes gibt, der halt grundsätzlich stärker ist als alle anderen und wo es dann aber auch diesen kleinen Verein gibt, der den Liga-Größes dann wieder zum Stürzen bringt. Und ein bisschen so ist das jetzt endlich einmal wieder im Cup passiert. In einem Finale, wo im Vorfeld schon geredet worden davon ist, da kommen ja nicht einmal 10.000 Leute.
Da habe ich auch geglaubt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Da wird es ein Cup-Finale geben vor 8.000 Leute. Letztlich kommen es dann über 20.000. Gespielt worden ist eben der Sendungstitelgebende Wolfsberger AC hat gegen Hartberg gespielt und hat das Spiel völlig zu Recht meiner Meinung nach 1-0 gewonnen.
Es war jetzt kein Gusterstückerl, das Spiel, das muss man sagen, ich glaube, das hat auch keiner wirklich so behauptet, aber ich muss wirklich sagen, die Bilder, die aus dem Wörthersee Stadion ins weite Rund oder in den Äther geschickt worden sind, die waren schon cool, muss ich wirklich sagen. Also ich Hut ab und Chapeau an in Richtung Oststeiermark, an den TSV Hartberg, aber auch ins Lovendal, weil die Atmosphäre war richtig, richtig cool und man hat gesehen, wie dann Angelo Gattermeier in der 7-irgendwasigsten Minuten das Tor geschossen hat. Da war richtig, der Kessel hat gebrannt und das ist das Schöne, das hat sich das Wörthersee-Stadion mittlerweile wieder erarbeitet. Es gibt große emotionale Ausbrüche im Cupfinale und es war tatsächlich eine sehr coole Werbung für den Fußball und so ehrlich muss man auch sein, das ist mir danach erst klar waren, schon auch das Ergebnis einer sehr langen, harten Arbeit, die da in Wolfsburg passiert ist.
Eine lange, harte Arbeit, die kontinuierlich vorgesetzt ist, wo auch schon das ein oder andere Highlight dabei war. Das ist jetzt ja, ich glaube, wie viele Saison sind es jetzt in der Bundesliga? Ja,
es ist tatsächlich die 13, keine Unglückszahl für den WRC, weil es ist die 13. Bundesliga-Saison, die schickt sich ja an, offensichtlich die mit Abstand Beste zu werden,
und
wenn sie so weiterspielen.
Schaut ganz noch aus, es sind noch richtig dick drinnen im Titelrennen, können also sozusagen das Double sogar holen. Und welcher Fußballfan, na klar, wirst du immer, dass deine eigene Mannschaft grundsätzlich die Titel holt, aber wenn das nicht möglich ist, dann sind solche romantischen Geschichten natürlich das nächstbeste, oder?
Ja, und es verlangt einem dann halt auch Respekt ab, so ehrlich muss man sein. Und ich glaube, ich stehe jetzt nicht exklusiv mit meiner Meinung da und habe eine ganz polarisierende Meinung, wenn ich sage, dass vor 10 Jahren man vielleicht gedacht hat, was genau bringt uns dieser WAC jetzt in der Bundesliga? Ja. Also wo man sich gedacht hat, okay, wieder mal eine schöne österreichische Anekdote, dass irgendein unterklassiger Verein halt den Durchmarsch wieder geschafft hat. In 2-3 Jahren sind sie eh weg, so in der Art. Nicht? Und es ist jetzt nicht so, dass ich von Anfang an gedacht habe, wow, mega, dass jetzt Wolfsberg in der Bundesliga ist. Ja. Ein Riesengewinn für die Liga. Aber du musst schon sagen, Titel helfen halt am Verein Ecken oder eine Kontur zu geben.
Ja.
Also dass du bist, also der WRC ist für mich seit diesem Cup-Triumph nicht mehr der gleiche WRC, wie es davor war, weil du bist jetzt da, ja, du bist nicht mehr der WRC, aber du bist der WRC, der einen Titel hat.
Ja.
Und das einen Titel gewinnst nicht zufällig, das ist harte Arbeit, egal wer dann im Finale gegen dich spielt, und die Hartberger spielen auch keinen schlechten Fußball, aber das macht für mich was, nicht nur wahrscheinlich in ihrer Eigenwahrnehmung, sondern auch für mich ein bisschen in meiner Wahrnehmung vom BRC, weil das ist, erstens mal ist es erquickend, wenn du in einer Liste von Siegern einmal ein anderes Logo siehst und nicht immer nur die gleichen roten Bullen und hin und wieder mal schwarz-weiß. Alles andere ist eigentlich schon länger nicht mehr der Fall gewesen, glaube ich. Und na, also wie gesagt, Gratulation gingen da raus an den BRC. Ja, absolut
verdient. Spricht natürlich letztlich auch für die Vereine aus der Bundesliga, dass es auf der einen Seite trotzdem okay Partie war, dass zwei Mannschaften im Finale gestanden sind, die grundsätzlich nicht zu den großen Teams zählen und dass dann trotzdem so viel Leute im Stadion waren. Mhm. Also da kommt schon viel zusammen. Aber schauen wir uns jetzt vielleicht einmal kurz an, wo der Erfolg jetzt herkommt. Und ich glaube, einer der wesentlichsten Schlüsselfaktoren ist sicher der Trainer, Didi Küper, der ja schon mal beim WRC war und jetzt wieder tut das.
Ja, Didi Küper ist für mich insofern eine arge Persönlichkeit, weil ich ihn zumindest hin und wieder mal schon privat auch erlebt habe. Mhm. Er hat dann privat oft er hat immer extrem viel Energie. Also ich glaube, so kannst du ihn gar nicht erwischen, dass er nicht viel Energie hat. Aber er kann auch ruhiger sein. Ja. Und ich finde einfach, dass es beeindruckend ist, wie es er schafft, diese erste Kübauer-Saison immer hinzulegen. Gefühlt ist mir die erste Saison mit Didi Kübauer unfassbar stark. Mhm. Oder wenn er übernimmt. In der Regel, irgendwann zerbricht es dann oft einmal, hat man das Gefühl. Aber was er natürlich da jetzt geleistet hat, er baut natürlich mit seinem Spielstil auf einer technisch gut ausgebildeten Mannschaft aus. Also das muss man schon auch sagen, der WRC ist kein Rumpelfußball, der da gespielt wird. Alles andere als das. Die haben wirklich, wirklich gute Fußballer und er weiß einen durchaus gepflegten Fußball zu spielen mit denen. Und das Endprodukt ist, wenn natürlich dann eine gewisse Selbstverständlichkeit dazukommt, eine Euphorie dazukommt, dass er die halt reitet. Und was ich mindestens genauso beeindruckend finde, wie deren Cup-Titel ist, das Selbstbewusstsein, das sie einfach da entwickelt hat, seit diesem Cup-Triumph. Also eben jetzt am vergangenen Wochenende WRC gegen Rapid so nebenbei ein bisschen angeschaut und jegliches WRC-Interview war, dass sie die Spiele hingestellt haben und gesagt haben, ja sicher wollen wir Meister werden.
Ja, das ist
also
ganz
diese, andere, diese extreme, das extrem erfrischende, eher selbstverständlich wollen wir Meister werden. Jetzt haben wir den Cup gewonnen, jetzt haben wir vier Spiele vom Schluss, drei Punkte hinterm ersten. Ja, selbstverständlich wollen wir den Meistertitel gewinnen. Ja. Und vom Trainer angefangen, über den Kapitän, alle einzelnen Spiele haben sie gesagt, und das finde ich einfach gut.
Ja, und vor allem, das macht was aus, weil wenn du dir selber immer nur sagst, es wäre ganz cool irgendwie, aber andere Mannschaften wollen sicher auch Meister werden und letztlich wird am letzten Spieltag abgerechnet und dann wird entschieden, wer Meister ist. Ja, ey, das ist die diplomatische Antwort, das ist aber nicht die Antwort, mit der du Euphorie herbeibeschwörst. Ne?
Also, ich muss ich sagen, hat mich wirklich sehr begeistert, muss ich wirklich sagen. Und dann haben sie, ich habe gerade schon angesprochen, und dann haben sie zum Drüberstreuen dann auch noch letzte Wochen auswärts dann auch noch am Wochenende gegen in Wien in Hütteldorf gewonnen. Und natürlich ich glaube, der Didi Küper ist sogar mit Sprechchören empfangen worden im Weststadion. Also, im Moment läuft gerade vieles und wenn es so weitergeht, ist, glaube ich, wirklich der große Wurf drinnen.
Ja.
Weil ganz vorn ist es jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, von denen, also sie drängen sich alle auf, aber keiner hat im Moment gefühlt diese Konstanz, um wirklich das jetzt durchzuziehen, die letzten drei Spiele.
Wo ja, es bleibt spannend, wir werden sehen, wie es ausgeht. Ja. Zum Didi Küper ganz kurz. Was wir in letzter Zeit immer mal wieder gemacht haben, wenn wir über Trainer geredet haben, war, dass wir uns den Punkteschnitt ein bisschen angeschaut haben. Was holt so ein Trainer grundsätzlich über seine Amtsperiode? Jetzt haben wir mal irgendwann etabliert, die richtig guten Trainer auf der Welt schaffen es so konstant, relativ konstant, irgendwo ganz nah an der 2,0 zu sein. Mhm. Manche ein bisschen drüber, manche ein bisschen drunter. Mhm. Aber diese 2,0-Schnitt, das ist schon richtig gut.
Um es aus österreichischer Sicht zum Beispiel einzuordnen, ich glaube, Christian Ilzer hat 1,86 über seine gesamte Sturmzeit. Ja. Da war natürlich nicht nur die Meistersaison, das ist klar.
Ja.
Ich glaube, in dieser Saison zu Beginn hat er irgendwie 2,2 gehabt oder 2,3 sogar. Aber du wirst natürlich auf die Küper hinaus. Ja?
Ich will auf die Küper hinaus und dort lese ich jetzt bei mir im Skript in der Saison 2,06. Das ist natürlich schon mal ein Wahnsinn. Das erklärt auch, warum der WRC so weit vorne ist. Aber mich faszinieren ehrlich gesagt auch die historischen Zahlen extrem, weil wenn ich da lese, beim LASK 1,73, wenn ich da lese, bei Rapid 1,67, das ist schon einer der schlechteren Werte, St. Pölten 1,9, bei der 2-Rad-Mira 1,83 in der ersten Zeit bei einem wesentlich schwächeren Wolfsberger Verein immer noch 1,37. So richtig schlecht schaut das nicht aus, oder?
Na, Didi Kübauer dürfte ein sehr guter Trainer sein. Die Statistik sagt, dass wenn du Didi Kübauer kriegst und er mindestens 1,5 Punkte fast im Schnitt macht, das heißt, du kommst, wenn es jetzt keine Punkteteilung gibt, ja, kommst irgendwas, aber 50, 55 Punkte zumindest in einer Saison oder
50. Das kann gut und gerne mal für den
Kübauer also reichen. Ich finde, er wird... Ich glaube aber, Didi Kübauer ist eine sehr, sehr umstrittene Person aufgrund seiner aktiven Zeit als Fußballer, wo er ja, glaube ich, sich sehr...
Und seiner aktiven Zeit als Trainer.
Und seiner aktiven Zeit. Aber man vergisst, oder man blendet oft einmal aus, dass er offensichtlich wirklich versteht, was er tut. Und wir haben schon sehr, sehr viele gute Trainer in Österreich mittlerweile. Das muss man wirklich sagen. Ja. Natürlich, also wenn ich mir das jetzt so anschaue, wenn ich mir seine Performance jetzt beim WRC wieder anschaut. Mich wundert es ja tatsächlich, dass der noch nie den Sprung ins Ausland entweder gewagt hat oder vielleicht nie ein Angebot bekommen hat. Mhm. Weil das kann man nicht vorstellen, dass der nicht am Radar von manchen ist.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er kein Angebot gekriegt hat. Da wird es halt andere Gründe geben. Vielleicht hat es dann was finanziell nicht prickelnd genug. Vielleicht ist er gern da, was weiß man ja. Das ist der eine Punkt und der ist also der erfolgreiche Trainer, warum WRC dort steht, was sie jetzt gerade stehen. Der zweite Punkt und der ist für mich wesentlich undurchsichtiger, ist der Kader. Der Kader von aktuellen Mannschaft ist vom WRC ist weder alt noch jung, die sind so im guten Mittelfeld. Es gibt einige Vereine, die einen jüngeren Kader haben, es gibt einige Vereine, die immer ein bisschen älteren Kader. Sie sind wirklich ziemlich gut im Mittelfeld. Was mir aber viel mehr fasziniert ist, die Protagonisten in dem Kader, wo wirklich Saison um Saison eigentlich mindestens ein Spieler dabei ist, der sensationell gut ist, von dem ich noch nie was gehört habe in meinem ganzen Leben. Oftmals werden die dann auch irgendwo hinverkauft und man hört nie wieder was von ihnen. Manchmal kommen sie wieder zurück in die Bundesliga, aber das zirkt sich so ein bisschen durch und das ist schon ein Merkmal vom WRC, dass sie offensichtlich einen besonderen Scouting-Weg aufgenommen haben.
Ja, und das vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass der Verein jetzt der personell jetzt nicht die dickste Decke hat. Mhm. Also jetzt im was die Vereinsfunktionäre oder den Staff betrifft. Weil da gibt es mal Salzburg und dann gibt es Rapid und Sturm, Austria und so weiter, wie die halt mittlerweile personell aufgestellt sind. Und beim WRC sind die Strukturen schon noch anders. Also du bist weit natürlich davon entfernt, dass das nicht professionell ist. Aber du hast einen sehr, sehr präsenten Präsidenten. Und dann wird wenig über Scouting gesprochen, aber sie machen offensichtlich einen richtig guten Job, weil das haben sie ja bei anderen Spielern schon gehabt, den John Weißmann, den sie um 4 Millionen Euro verkauft haben, den sie, glaube ich, entweder ablösefrei oder um kaum ein Geld verpflichtet haben. Ja. Und immer wieder, und das muss man auch sagen, der WRC hat richtig gute Transferaktien im Moment. Und was du beim WRC, glaube ich, hast, ist, die Spieler wären noch viel, viel mehr wert, wenn es nicht der WRC wäre. Also quasi, ich glaube wirklich, dass der WRC, der Faktor WRC im Moment bei vielen noch den Kadermarkt drückt.
Ja, das hat man bei Sturm immer wieder gesagt. Es braucht diese großen Millionentransfers.
Genau, es braucht Millionentransfers, es braucht Titel, es braucht Gewinne, es braucht internationale Auftritte, damit du einfach als Verein anders wahrgenommen wirst, weil ich meine, die Transfermarktzahlen, die wir da immer wieder lesen, das sind ja Community diskutierte Zahlen. Mhm. Und natürlich fließt da so viel subjektive Meinung ein. Nicht? Ja. Und ich glaube einfach, dass im Moment der Faktor WRC halt noch ein sehr, sehr dämpfender Faktor ist auf die Marktwerte. Aber aus meiner Sicht, wenn wir vielleicht auf ein paar Spieler draufschauen, sie haben vielleicht zwar der Spieler im Kader, die mit die prägendsten oder besten in dieser Saison waren. Mhm. Einerseits Tierno Ballo und vor allem Dejan Sukic. Also dieser 23-jährige Serbe, den sie um 900.000 Euro geholt haben und der jetzt nach 28 Spielen 18 Scorerpunkte hat, 10 ja, Tore, 8 Assists.
Immerhin von Novi Sad gekommen ist, was ja hinter den zwei Belgrader Vereinen eigentlich die dritte Macht in Serbien ist. Und das ist ja nicht irgendein Verein. Also da haben sie schon viel richtig gemacht, ja.
Ja, und dass du um 900.000 Euro, ich meine, klar, 900.000 Euro sind viel Geld, ich habe nicht 900.000 Euro, aber der österreichische Fußball hat sich schon dahin entwickelt, dass wir mittlerweile schon relativ regelmäßig Millionentransfers sehen. Mhm. Ob das jetzt in Graz ist, in Salzburg schon sehr lange, aber auch bei Rapid und so weiter. Ja. Und um 900.000 Euro an Spieler zu holen, der dann in der ersten Saison gleich so einschlägt, dass er noch, was haben wir jetzt, 29 Spielen, auf Platz 2 in der Scorerliste ist hinter Dominik Fitz, das ist schon ein richtig, richtig gutes Ergebnis. Ja. Und wie gesagt, würde Dejan Sukic jetzt woanders spielen mit diesen Zahlen, würde er bei Sturm spielen, bei Rapid spielen, wird wahrscheinlich nicht 3 Millionen Euro als Marktwert stehen.
Ja, und der Marktwert mehr. Spricht ja auch für sich, weil sie sind da immerhin im Ranking vor der Austria.
Ja,
das
absolut.
Das immer nicht gedacht,
ja, zum Beispiel. Ja, sind auch auf Platz 5. Also das ist, der WRC hat, also und da spreche ich jetzt ganz stark auch selbstkritisch über mich, was ich nicht oft tue. Meistens spreche ich kritisch über die.
Meistens verlierst du einfach einen Faden, wenn sie ist, ja.
Fair point. Ich finde, der WRC hat sie einfach nicht heimlich, still und leise. Aber man hat sich immer so gedacht, ja, der WRC. Weißt du, also, wie man? Also, wir haben ja schon mal den Genuss gehabt, unten in der Lavantal Arena zu sein. Und das war jetzt so mittelprickelnd.
Ja.
Du hast jetzt nicht das Gefühl, dass du denkst, Bastard,
mit der Ausnahme von der Field Trip Podcast Folge, die auf dem Weg zu dir entstanden
ist. Das stimmt. Aber ich finde, du hast jetzt nicht das Gefühl, bist du narrisch. Bombonera, Celtic Park, Lavantal Arena, ja. die Big Three.
Ich glaube, auf die Infrastruktur müssen wir später noch
zurückkommen. Worauf hinaus ist, ich glaube, dass sie die einfach im Schatten von sich selbst einfach wahnsinnig gut entwickelt haben. Und der Fußball, der da gespielt wird, ob es jetzt der Tierno Ballo ist, oder im Zukisch, den ich vorher schon angesprochen habe, das ist halt richtig, richtig, richtig gut.
Ja, und dann, ich glaube, eine Rolle, die wir in dem Zusammenhang schon erwähnen sollten, aber wenn er dann später im Skript mal vorkommt, ist der Präsident. Einer der Don Didis, der Dietmar Riegler, der sich heute bei Transfers auch anstellt wie der Napoli-Präsident grundsätzlich. Mhm. Also wenn man da den Dominik Baumgartner zum Beispiel anschaut, der ja eine der aktuelle Kapitän ist, Innenverteidiger, und bei sehr vielen Bundesligisten schon im Gespräch war. Ich kann mich erinnern, nach der ersten Saison, wie der richtig gut gespielt hat in Österreich, hat es geheißen, ja, unter 4 Millionen braucht keiner kommen.
Ja, gefühlt,
Millionen, ja,
gefühlt ist Dominik Baumgartner schon seit 4-5 Jahren Sturmspieler.
Ja, aber
er kommt jetzt jahrelang jeden einzelnen Sommer hat es geheißen, na, jetzt kommt er dann.
Ja, aber Baumgartner. Er ist immer da.
Und er ist noch immer unten.
Ja, weil er hat halt dort einen Vertrag, er weiß vielleicht da, was er dort hat, und es gibt dort einen Präsidenten, der sich eben aufführt wie der Präsident von Napoli und sagt, meine Spieler kosten, was sie kosten. Mhm. Können sie nicht zahlen. Oder also halt nicht.
Ich habe kaum Einblicke in das, wie beim WRC Entscheidungen getroffen werden. Ich glaube, man ist jetzt keine steile These, wenn man sagt, Dietmar Riegler hat relativ viel zum Sagen beim Verein. Aber offensichtlich sind sie mit dem Weg, den sie eingeschlagen haben, da sehr, sehr erfolgreich. Und man hört wenig Rumoren aus dem... Ein extrovertierter Präsident ist ja grundsätzlich im Fußball nichts Seltenes.
Ja.
Muss jetzt aber nicht immer was Positives sein. Looking at you, Lask zum Beispiel.
Oder der Panathinaikos-Präsident, der mit dem Puffen im Hosen
draußen. Gut, vorbei geht es beim Lask nicht. aber offensichtlich hält Dietmar Riegler seine Schäfchen zusammen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass du beim WRC die schon auf das berufliche konzentrieren kannst, weil du sonst wenig Ablenkung vielleicht hast.
Ja, schauen wir uns mal an, was erfolgstechnisch beim WRC so alles passiert ist. Also kurz ist ein Heuer, was vielleicht auf dem Weg dorthin die erfolgreichste Saison ever hinzulegen. Nichtsdestotrotz waren da schon einige Achtungserfolge dabei. Wir reden da von Teilnahme an internationalen Bewerben, wir reden da von Tabellenplatzierung in der österreichischen Bundesliga, wo man vor Sturm war, wo man vor der Austria war, wo man, glaube ich, sogar einmal vor Rapid war. Also so ganz unerwartet ist es dann vielleicht auch gar nicht, dass sie auch heuer wieder so erfolgreich sind, oder?
Nein, gar nicht. Und diese Reise hat jetzt da vor knapp, ja, sagen wir mal, knapp 15 Jahren angefangen, wo dann Nenad Bjelica quasi nochmal übernommen hat, kurz vor dem Aufstieg in die Regionalliga, von der Regionalliga in die erste Liga. Und dann hat es 2 Jahre gedauert und seit 2012, 2013 spielt man in der Bundesliga. Bjelica hat dann das Team gleich auf Platz 5 geführt. Dann haben sie ein bisschen dieses Schattendasein geführt und gesagt, aha, ist jetzt noch nicht mehr da. Ich dachte, das hat schon abgestiegen. Nein, sie sind wieder noch da. Und plötzlich war dann 2018, wo man angefangen hat, lauter zu werden. Dann hat man natürlich einen Trainer geholt, den wir mittlerweile auch sehr kennengelernt haben mit Christian Ilzer. Und am Anfang hat man sich gedacht, boah, was ist denn der Ilzer für ein Typ, nicht? Man gekannt haben wir ihn ja, wir beide. Aber man hat sich gedacht, aha, was macht er da unten beim WRC? Vielleicht Lucky Shot oder was auch immer. Aber offensichtlich war das ein Trainer, der noch einmal den WRC ein anderes Selbstverständnis vielleicht dann mitgegeben hat. Und von dort weg ist es eigentlich nicht immer nur durchgehend bergauf gegangen, weil gerade die letzten zwei Jahre mit Manfred Schmidt, der glaube ich auch ein sehr, sehr guter Trainer ist, aber es hat dann trotzdem nicht gereicht für die Meistergruppe. Aber grundsätzlich hat man da Ende der 10er Jahre schon sehr, sehr angeklopft
nach vorne. Ich glaube, so richtig beeindruckend war natürlich die internationale Saison 1920, wo sie zum Beispiel auswärts gegen Gladbach gewonnen haben. Also da hättest du viel Geld verdienen können, wenn du auf die Partie gewettet hast. Oder dann war das die Saison drauf, 2021, wo sie sogar aufgestiegen sind, ne? Und dann
absolut, ja,
erst in der nächsten Runde gegen Tottenham verloren haben, wo du also sagst, okay, gegen Tottenham darf man in der Europa League dann ausscheiden als WRC.
Ja, ich habe es für mich selber festgestellt, es wirkt ganz oft einfach, die Atmosphäre in und um dieses Stadion wirkt für mich dämpfend in meiner Wahrnehmung vom WRC. Würdest du denen ein moderneres Stadion geben? Würde den Verein anders wahrnehmen, so blöd es da klingt.
Ja, das eine natürlich und das andere ist vielleicht halt der Ort selber ist natürlich auch
wichtig. Ja, genau.
Da kehren sie nichts dafür. Das ist halt einfach so gewachsen. Ich weiß auch nicht genau, wir sagen eigentlich immer, wenn der Erfolg kommt, das ist am allerwichtigsten, dass man in die Infrastruktur investiert und schaut, dass man Rahmenbedingungen schafft, damit regelmäßig so Erfolg passieren kann. So eine gute Formel für Erfolg, meiner Meinung nach. Aber wie siehst du das in Wolfsburg? Vertragen die, gut, jetzt die Lavantal Arena hat, glaube ich, 7.500 Plätze, sagen wir mal, um nicht zu hoch zu stapeln, aber sagen wir mal so eine 10.000er Arena.
Ich weiß nicht, ob es um Größe geht. Es geht rein um die Qualität von diesem Stadion. Der Blau-Weiß-Linz in diesem Stadion wirkt anders als Blau-Weiß-Linz in einem anderen Stadion. Und es macht das Zuhause, in dem du bist, macht was mit dir. Und ich glaube nicht, dass der WRC ein größeres Stadion braucht. Also ich kenne jetzt die Besucherzahlen vom WRC nicht im Detail. Ich glaube, sie brauchen ein bisschen größere einen Auswärtsbereich, wenn die Großen kommen, wenn Rapid, Sturm kommen und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass die Kapazität das Thema ist. Das Thema ist, dass es einen Vibe hat von einem Bundesschulzentrum und nicht von einem Profi-Fußballclub.
Also du meinst, die Ecken ein bisschen zumachen über
was es gibt ja die Diskussionen in Wolfsburg und die Diskussion, also weil offensichtlich überall Stadien gebaut werden, nur in Graz nicht, wobei jetzt angeblich ja passiert eh was. Aber es gibt die Diskussion von wegen die klassischen Laufbahnen entfernen Diskussion oder komplett ein neues Stadion woanders zu bauen. Also ich glaube, das ist jetzt noch nicht final entschieden, aber ich bin mir sehr sicher, dass da was passieren wird, weil ich glaube, dass es schon eine Konstanz gibt dort unten, dass die jetzt auch nicht ganz narrisch werden mit dem, was da unten passiert. Also offensichtlich gibt es dann schon die ein oder andere sehr vernünftige Stimme, die sagt, okay, keine Ahnung, genau so machen wir weiter und den Weg, den wir eingeschlagen haben.
Aber es ist schon die Optik natürlich ein bisschen komisch, wenn es an so ein bisschen internationale Trainer denkt, die ja bei WRC angehört haben, wie auch Robin Tutt oder so, der dann daherkommt und bei einem österreichischen Bundesligisten unterschreibt und dann in einer Arena spielt, wo man vielleicht glaubt, das ist so für die zweite Mannschaft oder vielleicht so ein Trainingsplatz oder so. Das muss ja auf Spielerverpflichtungen auch Auswirkungen haben, glaubst du, ne?
Ich bin bei solchen Gesprächen nicht dabei, aber ich könnte es mir natürlich vorstellen. Also ich kann mir das natürlich vorstellen, dass du sagst, okay, als Spieler schaue ich mir an, wo bin ich unterwegs, was sind die Rahmenbedingungen, in denen ich mich bewege und ich spiele vielleicht lieber in einem Blau-Weiß-Linz-Stadion als in der Lavantal-Arena. Also ich glaube nicht, dass der WRC strukturell Dinge ganz anders machen muss oder größer denken muss. Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind schon gut beraten, das genau so weiterzumachen, was sie tun. Sie verdienen sie mittlerweile einfach eine modernere Infrastruktur, weil die haben ja ein riesen Thema in der Akademie.
Das wollten wir jetzt
mehr extra. Das ist ein riesen Thema, das ich aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit ja ein bisschen näher mitverfolge. Da gibt es ja diese absurde Situation.
Hol mal kurz mal ein bisschen aus. Grundsätzlich, damit die Leute, die das vielleicht vom Regelwerk her nicht so gut verstehen, als Bundesligist bist du ja verpflichtet, dass du Nachwuchsarbeit in deinem Verein in Form von einer Akademie betreibst. Jetzt ist aber nicht unbedingt verpflichtend, dass jeder Verein immer eine eigene Akademie haben muss, oder? Das ist mal so die Grundbedingung, sondern man muss entweder eine eigene haben oder gemeinsam mit irgendwem anders eine Akademie betreiben.
Genau, also du musst eine Akademie, entweder musst du eine haben, eine eigene betreiben, eine zugeordnet sein oder was auch immer. Es gibt ja Landesakademien und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich musst du Akademiefußball musst du anbieten.
Ja.
Und wir sind in Österreich mittlerweile bei dem Punkt, es gibt deutlich mehr Akademien, als es Bundesligisten gibt. Also ich glaube, du bist mittlerweile bei 26 Akademien, die einen Akademiestatus haben.
Ist aber logisch irgendwo, weil sonst, weil damit du aufsteigen kannst in der Bundesliga, musst du es ja schon haben.
Genau.
Und das heißt, die Zweitligamannschaften sollten eine Akademie haben. Und umgekehrt auch, wenn du aus der Bundesliga absteigst, wirst du nicht automatisch der Akademie zusperren. Also das macht Sinn, dass es da mehr gibt.
Und die große Diskussion, die halt in Kärnten herrscht, ist dieses Land, dieses Bundesland, groß genug für zwei Akademien, weil sowohl der WAC als auch Austria-Klagenfurt betreibt eine eigene Akademie. Und es gibt schon die Diskussion von wegen, hey, stattdessen bräuchte es einfach eine Kärntner Akademie, eine Landesakademie. Mhm. Und das führt ja in Kärnten so zu absurden Situationen, dass der WAC lange Zeit eingemietet war im Wörthersee-Stadion, dort in den Räumlichkeiten, und da gibt es ja drumherum auch Trainingsplätze und so weiter, wo dann Austria-Klagenfurt spielt, Austria-Klagenfurt selbst aber die Akademie dort keinen Platz gehabt, weil der WAC dort war, weil der Vertrag gelaufen ist. Es mittlerweile dann aber so war, dass der Klagenfurter Bürgermeister gesagt hat, nein, wir wollen den WAC nicht mehr da haben, das würde der Austria-Klagenfurt zur Verfügung stellen. Plötzlich haben die, da hat der WAC nicht mehr dort trainieren können, aber immer noch die Internatsräumlichkeiten gemeinsam mit Austria-Klagenfurt verwendet. Das heißt, du bist in Österreich einfach immer wieder in der gleichen Infrastrukturdiskussion, und es gibt nur wenige, die das wirklich gemeistert haben, wo du sagst, okay, die stehen gut da.
Wo läuft es zum Beispiel gut?
Ja, natürlich in Salzburg brauchst du nicht rein, das ist natürlich tipptopp. Rapid hat sich eine super schöne neue Akademie hingestellt, mit der Water-Akademie, der Teuner, dieser Wiener, ich glaube, der ist ein Water-Haupteigentümer oder was auch immer, oder Minderheitseigentümer, der da groß investiert. Die Austria hat eine moderne Infrastruktur. Du hast in Mattersburg ein sehr, sehr moderne Infrastruktur, aber ohne einen Bundesliga-Verein. Es ist Sturm dort involviert in die ganze Geschichte. Aber in Kärnten ist einfach die Situation, wie viel brauchen wir wirklich? Wer kann wo spielen? Und das nimmt so absurde Formen an. Der Verein spielt in Wolfsberg, die Akademie trainiert dort unten, spielt uns aber dann mitunter in St. Veit. Und wir kennen die Situation ja aus Graz ja auch. Und für das, wie sehr oder wie schleißig mitunter die Infrastruktur in Österreich ist, muss man sagen, hat sich die Bundesliga wirklich sehr, sehr gut entwickelt in den letzten Jahren.
Ja, zu dem Liga-Jugendakademie-Thema, glaube ich, ist es schwierig, jetzt die Einschätzung zu treffen, weil da sind so viele Parteien involviert, wir werden sehen, was da auf uns zukommt.
Schwierig, Einschätzung zu treffen. Ich glaube, es jetzt rein vom Spielerpool her ist es schwierig, zwar sehr, sehr gute Akademien in Kärnten zu haben, glaube ich ganz einfach. Mhm. Die Frage ist natürlich, wie kannst du Akademie dir hinstellen, wo du sagst, okay, beide Profiklubs sind dort unten oder gut damit versorgt. Die Frage ist natürlich, wie entwickeln sie die Clubs weiter? Ne? Du hast Austria-Klagenfurt dort, die zwar jetzt einen verhältnismäßig rumreichen Namen haben, aber große finanzielle Probleme haben, die ja angeblich jetzt keine Probleme mehr sind, aber meistens vor einem sehr, sehr leeren Stadion spielen. Mhm. Das heißt, wohin geht der Kärntner Fußball überhaupt? Nicht? Also das ist ja, und du tust halt schwer, für Fakten zu sagen, wenn du halt gar keine Konstanz hast in dieser fußballerischen Situation dort unten.
Ich glaube, was vielleicht bei der Akademiefrage ein wichtiger Faktor ist, wie man den Erfolg einer Akademie definiert, weil bei Fans ist es natürlich oft so, da müssen Profispieler rauskommen und noch Möglichkeit für die eigene Mannschaft, weil dann zahlt die Akademie aus und sonst zahlt es nicht aus. Das kann man so sehen. Ich glaube, es ist aber wichtig, dass man es anders auch sehen kann, dass so eine professionelle Akademie mit entsprechendem Personal, das dort arbeitet, entsprechend geschult ist, für Jugendliche, im Umgang mit Jugendlichen gut geeignet ist, einfach auch für die Gesellschaft ein wichtiger Ankerpunkt ist, der nicht unbedingt als Erfolgsziel haben muss, die besten Profispieler.
Ich glaube, das Ziel haben schon. Ich glaube, es gibt keine Akademie, die sagt, wir wollen nicht so viel wie möglich Profis ausbringen. Ich glaube aber natürlich, so wie du sagst, es hat eine identitätsstiftende Wirkung, dass du sagst, okay, es ist einfach, es gibt kaum einen Fußballverein, der nicht sagt, es ist cool, wenn wir mal ein paar Spieler ausbringen oder Spielerinnen ausbringen, die aus unserer Gegend da sind.
Ja, nein, ich verstehe schon.
Aber natürlich, wenn du es gut betreibst, kann es ein sehr, sehr gutes Geschäftsmodell sein. Das ist klar. Gerade im österreichischen Fußball, wo man wirklich sagen muss, was hast du im österreichischen Fußball für Einnahmequellen? Du hast TV-Gelder. Ja,
das ist überschaubar gute.
Genau, du hast überschaubar gute TV-Gelder. Merchandise-Bereich, unterstelle jetzt mal 5 Vereinen, ist nicht die wichtigste Einnahmequelle. Mhm. Also gerade wenn ich jetzt da sage, okay, Sturm lässt sicher viel Geld liegen, aus meiner Sicht, im Merchandise-Bereich. Ich sage mal, der WRC hat ganz einfach nicht zehntausende Fans, die zum Matchtag pilgern. Dann bist du bei dem Thema Matchtags-Einnahmen.
Ja, Ticketing und
das Ganze drumherum, Bipabo. Ja. Ich glaube, da lassen viele Bundesligisten auch viel Geld liegen, weil einfach die Stadioninfrastruktur das nicht hergibt. Das heißt, wo kommt die Kohle her? Und wenn du keinen sauber ausgeglichenen Einnahmenmix hast, dann tust du halt schwer, langfristig zu planen. Hm. Das ist das, was viele gute Vereine sehr, sehr gut machen, zu sagen, okay, schau her, das generieren wir über Matchtags-Einnahmen, über Ticketing, das generieren wir über Sponsoring, das kann ich auch einigermaßen steuern. Und das generieren wir über TV-Gelder und im besten Fall haben wir dann auch noch Spielerentwicklung, die natürlich einzahlt. Und du musst ja sagen, einen Spieler rauszubringen, den du dann vielleicht für 1-2 Millionen Euro verkaufen kannst einmal, da haben sie die Betriebskosten von einer Akademie schon 5-mal refinanziert.
Ja. Hast du ungefähr das Gefühl, was so eine Akademie in einem Jahr kostet?
Boah, ich weiß jetzt nicht, wie viel Vollzeitäquivalente so eine Akademie hat. Müsste ich mal im Detail anschauen, aber ich sage mal, wenn es wahrscheinlich 10 Vollzeitäquivalente wirklich hast wahrscheinlich schon verhältnismäßig viel, glaube ich, in Österreich. Mhm. Und wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, ein paar hunderttausend Euro wirst du schon brauchen.
Ja.
Aber für
Profifußball auf jeden Fall eine Summe, die sich sehr, sehr gut mit 1-2 Transfers
amortisiert. Und eben, so wie du sagst, ich glaube, das ist schon auch, was macht einfach für eine Stadt, für eine Region, wenn du sagst, okay, schau her, das ist ein Kicker, eine Kickerin, die kommt von dort und die geht 20 Kilometer weiter und ist ja das Ziel auch im Fußball, dass die Kinder eben nicht weit fahren müssen. Ja. Das ist ja ganz klar ein vorgegebenes Ziel. Es soll nicht Kinder kreuz und quer durchs Land reisen müssen, um Fußball spielen zu können. Deswegen soll es ja eine Akademie auch in der Nähe geben. Das war ja im Frauenfußball so ein Riesenthema, mhm, wo du lange Zeit ja in St. Pölten, glaube ich, die einzige Akademie gehabt hast. Ja. Und deswegen quasi alle besten Spielerinnen nach St. Pölten ziehen haben müssen, wenn sie wirklich was erreichen haben wollen in dem Sport. Und da hat zum Glück natürlich auch vieles jetzt nachgezogen. Mhm. Aber ich glaube, dass es für einen WRC, ich glaube nicht, dass der WRC einen großen Wachstumspfad einschlägt, nur durch Merchandise und nur durch Matchtagseinnahmen. Aber ich glaube, wenn der Verein hergeht, eine schlaue Transferpolitik betreibt, so weiterhin, so wie sie es jetzt machen, Spieler um wenig Geld kaufen, um gut Geld zu verkaufen, dann vielleicht ein paar Talente einstreuen, die den Sprung nach oben hin schaffen, dann im Sponsoring gescheit aufgestellt sein, die lokalen Unternehmerinnen und Unternehmer davon überzeugen, in den Verein zu investieren, dann kann das schon eine gute Entwicklung annehmen, das Ganze.
Das wäre jetzt die große letzte Frage, oder? Was ist so möglich, wenn man so mittelfristig auf so einen Fußballverein schaut? Gut, wie wir schon gesehen haben, jetzt in den letzten paar Jahren, man kann irgendwie so regelmäßig auch mitspielen, man kann immer schauen, dass man in die Meistergruppe erreicht. Man wird vom Fanpotenzial wahrscheinlich die ganz großen Vereine nicht leicht einholen, für das ist die Region einfach, gibt es einfach nicht her. Was kann sonst noch so ein Ziel sein?
Ich glaube, was der WRC geschafft hat, sie waren jetzt im richtigen Moment, haben es zugegriffen. Du weißt nicht, wie oft so eine Pokalchance dir gegeben wird, gegen einen verhältnismäßig oder vermeintlich schwächeren Club zu spielen.
Zumindest im Finale.
Genau, nicht gegen Salzburg, Sturm, Rapid, Austria oder was, gegen die Großen, wenn man so will, oder gegen LASK zu spielen, sondern du hast das Spiel gegen Hartberg und da waren sie da. Und ich glaube, das ist eine Zäsur in der Entwicklung gewesen jetzt von diesem Verein, diesen Titel sich zu holen. Die Frage ist natürlich jetzt, wie gehst du mit Erfolg um? Ist das etwas, was die jetzt da, was im Fußball wir immer wieder schon erlebt haben, größenwahnsinnig werden lässt? Dass du sagst, okay, Gott bewahre, da kommt da eine Meisterschaft dazu. Mhm. Wie bleibst du denn dann da am Boden, so quasi? Oder ist es, wo du sagst, okay, nachher, schau her, wir ernten das, was wir gesät haben über viele Jahre hinweg und jetzt hast du weiterarbeiten. Bin ich gespannt, was hingeht. Also ich traue ihnen zu, ohne jetzt die Interner zu kennen, wie der Verein so läuft, wie er finanziell aufgestellt ist. Aber wenn sie den Job so weitermachen, ja, sich dauerhaft da zu etablieren als Meistergruppenkandidat.
Ich glaube, wichtig wird auch sein, dass man sich das, was man sich jetzt hart erarbeitet hat, wirklich weiter visualisiert und verfolgt. Nämlich, dass man eben nicht der Verein ist, der dann die Ausnahme ist und nach dem hohen Flug, weil da der große Fall kommt, man übernimmt sie finanziell und schießt sie ins Abseits, sondern man bleibt dort, wo er ist, scoutet clever, holt gute, interessante Trainer, versucht einen attraktiven Fußball zu spielen und dann sicher keinen Grund, warum denen da die nächsten 10 Jahre irgendwie ganz gefallen mitmischen sollten. Ja. Abschließende Frage, werden sie Meister?
Glaube ich nicht. Ich glaube, dass es von den anderen drei wer machen wird. Schwer zu sagen, wer es ist. Ich glaube tatsächlich, dass wir nach der nächsten Runde wirklich schlauer sind. Mhm. Nach der 30. jetzt da, weil, keine Ahnung, wenn du Sturm hast, die gegen Salzburg gewinnen, kann das natürlich nochmal ganz andere Dynamik nochmal reinbringen. Wenn Salzburg Sturm schlägt, klopfen die, glaube ich, ganz laut. Also ich glaube auf jeden Fall, nach der nächsten Runde haben wir einen deutlicheren Favoriten. Das ist jetzt ein wenig schlaue Aussage, weil es naheliegend ist, dass mit weniger Spielen der Favoriten.
Ich habe schon eine Weisheit noch dabei. Grundsätzlich ist im Fußball immer schwierig, wenn man, selbst wenn die Punkte eng, also wenn man punktemäßig eng beieinander ist, es ist schwierig, mehrere Vereine zu überholen. Weil jetzt zur Meistergruppe, weißt du, wo du kommst hier nicht aus, weil einer gewinnt oder zwei spielen X. Es gibt kein Szenario, wo die drei Vereine, die vor dir sind, alle keine Punkte holen. Ne?
Ja, wobei ich finde gerade in der Meistergruppe, das müsste man sich anschauen, rein vom Modus her, gerade in der Meistergruppe oder in einem geteilten Playoff, ist die Dynamik eine höhere, oft weil du halt viel mehr 6-Punkte-Spiele hast. Also vielleicht,
ja, aber da spricht eben gegen die, dass du, wenn du viele Mannschaften zwischen 1 und dir hast, dass irgendwer Punkte holt, weil so viele Partien gibt es nicht. Aber wir werden sehen. Wir sind ja grundsätzlich bei Spielfrei nicht dafür bekannt, dass wir die besten Prognosen abgeben. Du sagst, der WRC holt es nicht. Ich glaube, der Meinung schließe ich mich trotzdem an. Nichtsdestotrotz ist die Saisonleistung, die der WRC abgeliefert hat, sehr, sehr gut und hat sich auf jeden Fall aus meiner Sicht eine ganz coole Spielfrei-Folge verdient. Für euch da draußen bleibt wie immer ein großer Dank, dass ihr diesmal wieder zugehört habt und schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.